Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Mittwoch, dem 13. Mai 2026. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die glückliche Schweiz hat die Versorgung mit Bargeld vor kurzem in den Verfassungsrang erhoben. Ein totales Bargeldverbot ist damit in der Schweiz erheblich erschwert. Ganz anders sieht es in der Europäischen Union aus. Seit Jahren wird das Bargeld hier systematisch zurückgedrängt. Und schon in wenigen Jahren könnte parallel zur Einführung des digitalen Euro das gänzliche Aus für das Bargeld kommen. Damit sind auch die Bürgerrechte ernsthaft in Gefahr. Das neue Buch «Rettet unser Bargeld» von Prof. Dr. Max Otte enthüllt die brisanten Hintergründe. Im Buch zeigt Prof. Dr. Max Otte die Gefahren des digitalen Euro und des drohenden Bargeldverbots in der EU auf, Verlust der Privatsphäre, politische Kontrolle über ihr Geld, Enteignung. Prof. Dr. Max Otte ist sechsfacher Spiegel-Bestsellerautor und an Unternehmen beteiligt, die mehr als 2 Milliarden Euro verwalten. Als Finanzexperte warnt er nachdrücklich vor den Folgen des digitalen Euro und zeigt ihnen Wege auf, wie sie ihre finanzielle Unabhängigkeit schützen. Bestellen Sie das neue Buch von Prof. Dr. Max Otte noch bis zum 25. Mai 2026 vor und sichern Sie sich die Chance auf attraktive Preise. Unter den Teilnehmern werden insgesamt 28 Silbermünzen verlost und 50 Freitickets für die Premierenfeier am 2. Juni im Raum Köln. Jetzt vorbestellen und gewinnen unter www.rettet-unser-bargeld.de. Ich wiederhole, www.rettet-unser-bargeld.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Weltwoche ist eine Zeitung, die versucht, der Wirklichkeit gerecht zu werden. Man könnte sagen, aus einer gewissen konservativen Sensibilität heraus, aber natürlich offen für unterschiedlichste Gesichtspunkte. Wir haben linke, wir haben rechte Autoren und wir nehmen uns immer wieder die Freiheit heraus, Gegensteuer zu geben. Die Unabhängigkeit ist die zentrale Stärke unserer Zeitung seit über 90 Jahren. Wir müssen uns nicht einreihen in den Mainstream. Bei uns kann man schreiben, dass Putin eben kein Teufel ist, sondern Qualitäten hat. Bei uns können Sie alles loben, alles kritisieren, Hauptsache intelligent. Das heißt nicht, dass wir gleichermaßen alle Meinungen quantitativ identisch zur Geltung bringen. Manchmal ist es auch nötig, eben Gegensteuer zu geben, das Meinungsspektrum zu erweitern. Aber wir bemühen uns dabei, keinen dogmatischen, wenn auch einen leidenschaftlichen Journalismus zu betreiben. Ist natürlich anspruchsvoll, Pointiertheit ohne in den Krawall abzugleiten, Provokation ohne in dieses Empörungsspiraldenken, in diesen Abgrund hineinzurutschen, der gleißenden Wut, die da einen ja durchaus, man ist ja als Journalist auch Mensch, befallen kann. Die Titelgeschichte unserer neuen Ausgabe, die heute erscheint, heißt Kind oder Karriere, beides geht nicht. Daniela Niederberger mit einer sehr unkonventionellen These zu all diesen gesellschaftlichen Frauenfragen im weitesten Sinn. Kind oder Karriere, Kind und Karriere, beides ist möglich. Das ist ja gewissermaßen das Dogma, die Ideologie unserer Zeit. Und unsere Autorin, die mehrere Kinder hat, widerspricht hier vehement und sagt, dass eben, lesen Sie selber, ein sehr engagiertes Plädoyer, die ganz andere Sicht als das, was Sie sonst in deutschen Medien dazu zu lesen bekommen. Die Schweiz wird entmachtet, hier geht es um die EU-Verträge, die wir unterschreiben sollen und natürlich auch ein kritischer Blick auf die Europäische Union aus schweizerischer Perspektive ist natürlich jetzt für deutsche Augen von besonderem Interesse, denn auch in Ihrem Land nehmen diese EU-kritischen Stimmen zu und ich kann Ihnen sagen, in der Schweiz sind wir schon viel länger dabei, uns skeptisch mit der Europäischen Union auseinanderzusetzen. Nicht, weil wir gegen Europa wären. verstockte Hinterwäldler, die da ihre Schätze horten. Ich weiß, es kursieren in Deutschland zum Teil solche reaktionären Theorien, aber wir können da mal eine wirtschaftsgeschichtliche Sondersendung machen, warum eigentlich die Schweiz es geschafft hat, von einem Steinhaufen, von einem Armenhaus in Europa, umgeben und umzingelt gelegentlich von sehr feindseligen, räuberischen Nachbarn, wie es die Schweiz eben doch geschafft hat, diesen Wohlstand zu erarbeiten. Und das sind eben nicht die Theorien, die Sie da in der deutschen Mainstream-Presse, diese Neidtheorien, die Sie da immer wieder hören. Und übrigens, laut dem Statistischen Amt Wiesbaden lebten 2025, und ich gehe davon aus, dass es jetzt noch mehr sind, 330.000 Deutsche in der Schweiz. Wenn also die Schweiz alles falsch machte, warum kommen alle diese Deutschen in die Schweiz? Wobei ich in meiner schweizerischen Ausgabe auch gesagt habe, das ist für die Schweiz nicht ungefährlich. Eine Massenzuwanderung aus Deutschland. Ich weiß, ich bin jetzt auf ganz gefährlichem, dünnem Eis. Aber wie kann man da, vor allem auch unter der kleinen Gruppe der Deutschschweizer, seine Identität, seine Eigenart behaupten, wenn eben die sehr motivierten, fähigen und auch selbstbewussten Deutschen uns gelegentlich auch überfahren hier? Das sind Themen, die auch in Schweizer Medien nicht so gerne deutlich angesprochen werden, aber ich signalisiere Ihnen hier ein Unbehagen, das ich wahrnehme, übrigens auch bei mir. Und das sage ich als jemand, der selber 25% Deutscher ist, mit entferntem Migrationshintergrund. Drei wandelnde Tote regieren Europa, darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt die vertiefte Berichterstattung, Macrons Darmer Merz, Politiker ohne Volk, Jürg Altweg, Francis Pike und Alexander Wendt. Mutige Frauen, unter anderem Dorothy Parker und Anna Wintour. Khomeini trifft den Joker. Die verrückteste Comic-Episode des Abendlandes, aufgeschrieben von Urs Gehriger, und viele, viele weitere Themen mehr. Matthias Matussek mit einem fantastischen Artikel über Greg Gutfeld, den neuen Star am Talkshow-Himmel. Und für die Kritiker Israels ein ganz besonders wichtiges Pièce de Résistance, Genozid in Gaza. Fragezeichen. Ist es einer, ist es keiner? Wir berichten darüber und argumentieren auf der Grundlage von rasiermesserscharfen Fakten, meine Damen und Herren. Ich habe gestern gesprochen über das zunehmend brenzlige Verhältnis zwischen Russland und Deutschland. Und man muss darauf hinweisen, weil eben die deutschen Medien das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, und auch die deutschen Politiker das reichlich hochmütig zurückweisen, falls sie es denn überhaupt wahrzunehmen bereit wären. Man muss einfach ein paar auch Facetten in diesem Zusammenhang erwähnen. Erstens, der Ukraine-Krieg wird in Russland zusehends nicht mehr als Stellvertreterkrieg Russland-Amerika gesehen, sondern als Stellvertreterkrieg Russland-Europa, insbesondere Deutschland. Der Tonfall verschärft sich. Auf dem Präsidenten Putin lastet zunehmender Druck. Er möge vor allem die Versorgungswege, die militärischen Nachschublinien aus Polen vor allem, aber auch aus Rumänien bombardieren. Er macht es noch nicht. Auch deshalb nicht, weil er die ukrainische Bevölkerung nicht vollends gegen sich aufbringen will. Und interessant ist aber, dass deutsche Politiker, wie selbstverständlich, mit dem Zug nach Kiew fahren. Und man muss sich hier auch einmal die Frage stellen, was passiert, wenn sich die Russen dann plötzlich einmal anders überlegen und solche Züge anfangen würden zu bombardieren. Und hier darf man sich keinen Illusionen hingeben, meine Damen und Herren. Wenn man eine kriegführende Macht mit Waffen und Geld und Logistik unterstützt, dann ist man direkt am Krieg beteiligt. Und man ist es ja auch direkt durch Sanktionen. Wirtschaftskrieg, eine der schlimmsten Waffen, wird so etwas sterilisiert auf die Seite geschoben. Ja, Sanktionen, das sind ja nur Sanktionen. Nein, das ist die Hungerwaffe. Das Aushungern. In früheren Jahrhunderten die brutalste Art der Kriegsführung. Denken wir an die Belagerung von Leningrad. Und einfach darauf zu spekulieren, dass die Russen da gutmütig bleiben und sich einschüchtern lassen von dieser ja, moralisierenden Herrenreiterpose, das halte ich für sehr, sehr riskant. Wir haben ja gestern dieses Bild besprochen, ich konnte es Ihnen nicht zeigen, ich habe es nicht rauskopiert, aber wir haben es besprochen, des ukrainischen und deutschen Verteidigungsministers, die wie zwei Popstars auf der Bühne sich da in den Armen liegen und einen Drohnendeal bejubeln, Drohnen, Langstreckendrohnen, die Tausende von Kilometern weit ins russische Territorium gelangen. Wenn ich da wieder abstelle auf die Schlagzeilen heute Morgen in den Zeitungen, die Welt, Frankfurter Allgemeine, ja, dann tritt einem da wieder dieses Unverwundbarkeitssyndrom entgegen. Ja, die Russen pfeifen sowieso aus dem letzten Loch. Ja, ich erkenne da Verzweiflung bei den Bloggern. Garry Kasparov, ein früherer Schachweltmeister und natürlich ganz ausgesprochener Regimekritiker, kommt da zu Wort. Das ist ja auch richtig, man soll mit diesen Leuten reden. Aber man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass das die ganze Wahrheit ist. Und das ist gefährlich, wenn man es nur noch einseitig anschaut. Das Zweite, was man noch hinzufügen kann, ich glaube, dass Deutschland im Moment außenpolitisch eine große Chance hätte, zusammen mit Amerika, an der Seite von Amerika, Amerika unterstützend, zu einem Frieden im Ukraine-Krieg nicht zu bewegen, aber sie dabei zu begleiten und eben zu helfen. Und gerade die Deutschen, auch die Europäer, könnten ja bei der Straße von Hormuz einwirken, denn die Amerikaner und die Iraner, das sind Feinde seit 1979. Da muss man übrigens hinzufügen, da stimmt nicht, was zum Teil da behauptet wird, dass die Amerikaner mit ihrem brutalen Imperialismus von Anfang an gegen diese Mullah-Regierung, gegen Khomeini gewesen wären. Ganz im Gegenteil, sie haben den Schah fallen gelassen, am Schluss der Regierung, was natürlich die Iraner auch wieder aufgebracht hat. Jetzt haben wir doch mit euch zusammengearbeitet, ihr habt diesen in den Augen von vielen Despoten unterstützt, aber jetzt lasst ihr ihn auch noch fallen, ihr seid also nicht nur Despoten unterstützen und Kolonialisten, sondern ihr lasst die auch noch fallen und seid illoyal. Und das hat natürlich sehr stark zur Verachtung der Vereinigten Staaten von Amerika beigetragen, verbunden natürlich mit einer klassischen, vielleicht auch religiös motivierten anti-israelischen Position, denn die Schiiten warten ja auf die Rückkehr ihres Propheten, wenn ich richtig informiert bin, sobald eben Jerusalem nicht mehr von jüdischer Seite besetzt wird. Also das hat dort wirklich theologische Implikationen. Aber natürlich gibt es im Iran auch Pragmatiker und die könnte man ja ansprechen. Und gerade Europa, das nicht so muskelbepackt auftritt, wobei man sich auch die Frage stellen darf, wie viele Muskeln eigentlich die Amerikaner noch haben. Ich glaube allerdings, sie haben noch etwas mehr, als da die hämischen Kommentatoren vermuten im Mainstream. Aber auch da eine historische Chance zusammenzuspannen. Und das Ganze ist doch komplett absurd, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir in den letzten 4 Jahren nichts anderes gehört, als diese trompetenhafte Aufplusterungsrhetorik des Westens. Wir im Westen, die westlichen Werte. Der Westen muss sich verteidigen gegen Russland, gegen die Despotien, gegen China. Der Westen, der Westen, der Westen. Die Essenz des Westens ist das Christentum, meine Damen und Herren. Und einer der ältesten Gegner des Westens ist der Islam. Und mit dieser ganzen westlichen Herrlichkeit müssten ja die Europäer, die eben dieses Wort so eloquent im Munde getragen haben, die müssten doch jetzt mit den Amerikanern, nicht positionsidentisch, aber zumindest in der gleichen Stoßrichtung helfen, diese Kriege zu beenden. Aber sie machen es nicht. Bei der Straße von Hormuz zieht man sich in den Schmollwinkel zurück, macht man auf Boykott und mit Blick auf die Ukraine sabotiert man geradezu diese Friedensbemühungen. Das ist zumindest meine Optik. Und Deutschland hätte hier eine Chance, aber einmal mehr verpasst man sie. Und mich beschleicht da einfach das Gefühl, und ich weiß, das klingt jetzt sehr arrogant und unschweizerisch, aber ich frage mich einfach, wo sind da die intelligenten deutschen Außenpolitiker, die Pragmatiker, die hier auch das geschichtliche Wissen haben, und ich unterstelle da niemandem, dass er dumm ist. Das sind alles intelligente Leute, aber Intelligenz schützt eben auch vor Dummheit nicht. In manchen Situationen. Man kann auch zu intelligent sein oder zu intellektuell, zu studiert und zu wenig gescheit. Und ich frage mich schon, was da dahinter steckt. Das kann sich nur um eine umfassende Orientierungslosigkeit handeln. Und ich glaube, in Deutschland ist es wirklich wichtig, dass man jetzt eine umfassende Diskussion führt. Es gibt sie ja. Sie findet ja statt in der Politik zum Glück. Aber es sind wie noch eigene Echokammern, die da diskutieren. Sie haben die AfD, die da von außen an die Brandmauer rennt. Sie haben einige Portale und sie haben den Mainstream, die Wagenburg, die alles, was nicht dem eigenen Meinungsbild entspricht, quasi als Bedrohung oder als kriminelle Ausschweifung, als Entgleisung oder geradezu als Delikt abqualifiziert. Das heißt, wir haben eigentlich eine Demokratie, die größte Stärke der Demokratie, nämlich das offene Gespräch, Rede und Gegenrede, preisgegeben hat. Also die großartige Chance, die Deutschland hat angesichts der Trumpschen Politik, jetzt vor allem in der Ukraine, Trump möchte diesen Konflikt beenden. Und wenn die Deutschen helfen würden, dann hätte das doch in Europa eine unglaubliche Bedeutung. Und diese Chance, meine Damen und Herren, die packt Friedrich Merz nicht. Und es ist jetzt für mich schwierig, da von außen das zu beurteilen. Aber wenn ich das anschaue, jetzt diese Koalition, das ist ja dramatisch, wie das abstürzt. Das ist auch etwas peinlich, aber vielleicht auch entzaubernd, dass man sieht, wie überfordert jetzt da die Politiker sind, wie sie sich da in ihrem Klein-Klein verharken. Und gestern war offensichtlich ein großer Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und ich habe mir dann schon auch gefragt, als ich da dem, wie immer selbstbewusst redenden Friedrich Merz zugehört habe, da kam es dann irgendwann zu Pfiffen und Buhrufen. Es ist schon nicht so einfach, in Deutschland Politiker zu sein. Vielleicht werden Sie sich jetzt ein bisschen aufregen und sagen, ja, da ist wieder überverständnisvoll da aus der Schweiz. Ja, aber sind vielleicht auch arme Kerle, die nicht zugeben können, dass sie arme Kerle sind. Am Ende sind ja die Menschen oft überfordert, aber sie dürfen es eben nicht zugeben. Aber diese Koalition, also wir warten hier auch in der Schweiz auf Meldungen, dass es jetzt dann fertig ist. Ich meine, schauen Sie, was in Großbritannien passiert. Schauen Sie nach Frankreich, die sind ja überreif, gewissermaßen politisches Fallobst, was wir da sehen. Die Koalition kommt kaum voran, keine Besserung in Sicht. Durch den Gewerkschaftskongress wird die SPD ermutigt, weiter auf der Bremse zu stehen. Ja, aber was soll denn die SPD machen? Die kann ja nicht einfach nur das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich glaubt, machen zu müssen. Die SPD ist links und in den letzten Jahren vermutlich noch etwas linker geworden. Kann man ihr auch nicht zum Vorwurf machen, dass sie nicht rechts ist oder rechter als die CDU. Der Grundfehler liegt natürlich beim Kanzler, beim Wahlgewinner. Der doch jetzt auch langsam merken müsste, dass er mit der Brandmauer, dass das eine idiotische Strategie ist, mit der er sich vor allem selber am meisten schadet. Friedrich Merz sagt, wenn man ihn darauf anspricht, wieso machen Sie diese Brandmauer? Dann sagt er, ich wäre in den eigenen Reihen erledigt, wenn ich diese Brandmauer nicht machte. Das ist die Folge von 16 Jahren Merkel. Die Basis, die Partei ist dermaßen nach links gerutscht, dass eine Aufhebung der Brandmauer mich den Kopf kosten würde. Gut, das muss man ja respektieren, wenn ein Kanzler, wenn ein Politiker in seinen eigenen Reihen so heterogen ist. Ja gut, dann muss man zuerst einmal die parteipolitische Linie begradigen. Da muss man ein Programm haben, da muss man die Punkte finden, wo man eben die Reform, die Stoßrichtung auf den richtigen Grund setzt. Und die sind ja vorhanden. Alte Bundesrepublik, soziale Marktwirtschaft, aber eben Marktwirtschaft. Dann eben diese Ausgleichspolitik zwischen Ost und West, Adenauer, Willy Brandt, die Bescheidenheit, etwas der Bonner Geist, wenn auch in den alten imperialen Ruinen Berlins. Die Hardware von Berlin, aber die Software aus Bonn. Das wäre ja eigentlich etwas, der Ansatz bereichert allerdings durch das patriotische Gefühl und den Pragmatismus der Leute im Osten. Und das müssen sie zusammenführen, das müssen sie zusammenbringen. Aber das schaffen sie auch nicht oder wollen es auch nicht, müssen sich immer abgrenzen, immer zeigen, dass sie da gegenüber bestimmten Tendenzen besser sind, anstatt Verständnis zu zeigen. Wo ist hier der Teamchef? Wo ist hier der Teamleader, der die Truppen, der die Mannschaft hinter sich scharen kann? Und Friedrich Merz müsste ja gar nicht sagen, dass er mit der AfD eine Koalition bildet, wenn er glaubt, dass ihn dies den Kopf kosten würde. Er könnte ja einfach sagen, ich regiere mit meinen Positionen und jeder, der mir helfen will, ist eingeladen. Ob der von ganz links oder von rechts kommt, ist mir egal. Wir müssen Deutschland über die Parteilogik stellen. Das wäre ein Kanzler und ich glaube, dass dies enorm respektiert würde. Klar, im schlimmsten Fall verlöre er sein Amt. Aber wenn Sie Erfolg haben wollen, meine Damen und Herren, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann müssen Sie bereit sein, sich selber aufzugeben. Wenn Sie natürlich im Hinterkopf immer daran denken, ja, was muss ich machen, dass ich an der Macht bleibe? Was muss ich tun, dass ich da am Schalthebel weiterhin wirken kann? Ja, dann sind Sie verloren. Dann sind Sie eben ein Machtopportunist. Dann sind Sie die Fortsetzung von Angela Merkel mit anderen Mitteln, denn sie hat es genau so gemacht. Sie hat es gemacht in einer Zeit, in der es vielleicht noch nicht so nötig war, diese Weichenstellungen zu bringen. Aber ihre Politik war im Grunde eine Politik des Obenbleibens. Sie war immer für Kernenergie. Nach diesem Unglück von Fukushima, Tsunami, hat sie von einem Tag auf den anderen die Position gewechselt, hat der SPD die wichtige Position des Atomausstiegs und den Grünen weggenommen und damit ihren Wahlsieg gesichert. Ja, sie hat den Wahlsieg gesichert, aber die falsche Politik dadurch verstetigt. Sie hat sich selber geholfen und dem Land geschadet. Und auf dem gleichen Irrweg ist Kanzler Merz. Und die Frage ist, merkt er es noch? Kommt er noch an diesen Punkt? Man kann es nicht sagen. Es ist möglich, theoretisch. Aber in Sicht ist es noch nicht. Starmer fordert seine Gegner heraus. Auch noch eine interessante Schlagzeile. Er verliert die Wahlen, ist aber nicht bereit, das demokratische Votum ernst zu nehmen und die Konsequenzen zu ziehen. Auch da ein Politiker, der sich an die Macht klammert. Glaube ich, dass das eine erfolgversprechende Strategie ist. Krieg in der Ukraine, das habe ich nur angeklickt, um einfach diese täglichen Dämonisierungsmeldungen zu sehen. Natürlich passieren im Krieg schreckliche Dinge. Und natürlich hat es in der Ukraine Kriegsverbrechen gegeben, vor allem in der ersten Phase des Krieges. Allerdings auf beiden Seiten. Möglicherweise auf russischer Seite mehr, aber es gibt keine wirklich unabhängigen Untersuchungen. Aber in den deutschen Medien ist diese Dämonisierungserzählung sehr stark vertreten. Warum? Weil sie natürlich damit eine öffentliche Stimmung bedient, dass man richtig liegt mit dieser Außenpolitik, die meines Erachtens sehr, sehr gefährlich ist und genau falsch ist. Denn wie ich eingangs gesagt habe, müsste man versuchen, mit den Russen zusammenzuwirken. Dann gibt es ein großes Interview mit dem Vorsitzenden des Rassemblement National, mit Bardella, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da die zentrale Aussage, wir werden nationales Recht über Europarecht stellen. Damit sagt Bardella, dass er faktisch aus der Europäischen Union austreten will. Denn wenn Sie nicht mehr den Vorrang des EU-Rechts über dem Landesrecht haben, dann haben Sie keine EU mehr. Das ist ein ziemlich brisanter Satz. Gleichzeitig distanziert sich dieser verdächtig gut aussehende Mann stark von der AfD. Wieso sage ich verdächtig gut aussehend? Gut aussehende Politiker sind mir immer suspekt. Da bin ich misstrauisch. Das sind diese Blender, diese Überflieger, rhetorisch geschliffen, super eloquent, oftmals reinste Machtopportunisten. Und auch wie er sich hier in diesem Interview etwas die Schuhe abputzt an der AfD, wie er sich da distanziert, da hängt er den Gutmenschen raus. Wir sind dann also etwas Besseres. Sind dann also nicht da in dieser braunen Schmuddelecke wie diese AfD. Beleidigt damit natürlich auch Millionen von Deutschen. Nährt natürlich damit einen Geist, der nicht geeignet ist, die deutsch-französische Freundschaft aufrecht zu erhalten. Also wir haben es hier mit einem Politiker zu tun, der natürlich, jetzt könnte man sagen, wieder konsequent für die eigene Basis argumentiert, aber für mich macht dieser Bardella keinen überzeugenden Eindruck. Obwohl ich viele seiner Positionen nachvollziehbar und richtig finde, aber vom Typ her, dem traue ich nicht. CDU wirbt für SPD. Kretschmers fragwürdige Wahlempfehlung, um die AfD zu schwächen, ruft CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zur Wahl der SPD-Ministerpräsidentin auf. Wieso muss der CDU-Politiker Kretschmer die AfD schwächen? Wieso müssen deutsche Politiker immer in Parteikategorien denken? Sie könnten ja mal sagen, wir versuchen Deutschland zu stärken und nicht andere Parteien zu schwächen. Friedrich Merz im Entschuldigungsmodus vor den Gewerkschaften. Das alles ist keine Bösartigkeit von mir. Bemerkenswert das Rechtfertigungsbedürfnis des Kanzlers. Hier redet ein Leidender. Zuwanderer bringen das System an den Rand des Kollaps. Kritik von rechts an Bärbel Bas, die wiederum sagt, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Sagt sie, Bärbel Bas, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme auf. Ich dachte, es sei verboten, Fake News zu äußern in den deutschen Medien. Und ist nicht die deutsche Regierung auch eine jener Regierungen, die die Fake News bekämpfen will? Ich sage Ihnen, die größten Fake News Fabriken, das sind die Regierungen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Bleiben Sie dran, bleiben Sie zuversichtlich. Es bleibt interessant und es kommt gut. Die Frage ist nur, wann? Ein schönes Wochenende und einen schönen Auffahrtstag. Entschuldigung, das muss ich ja noch hinzufügen. Auffahrt. Himmelfahrt. Es gibt über der menschlichen Sphäre noch eine himmlische Sphäre. Und bevor wir es vergessen, das ist eigentlich die wichtigere Sphäre. Und sie erinnert den Menschen daran, dass er nicht, obwohl er gerne das Gegenteil annimmt, das Maß aller Dinge ist. Es gibt da noch etwas, was das menschliche Maß übersteigt. Und das menschliche Maß ist ja oft genug das Unmaß. Das ist das Schöne an Auffahrt. Es gibt etwas Höheres. Hört auf, nach etwas zu streben, was ihr gar nie erreichen könnt. Und jetzt kommt noch die ganz subversive kalvinistisch-protestantisch-zwinglianische theologische Logik. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Der liebe Gott hat euch gern. Unverdient, auch wenn du nichts dazu getan hast. Das Lebensgefühl des Protestanten ist entschieden weniger anstrengend als das Lebensgefühl des Katholiken. Denn für Katholiken gilt, sie müssen intensiv an den lieben Gott glauben, damit sie in den Himmel kommen. Und die Protestanten, die Zwinglianer, sagen, nicht so wichtig, ob wir an den lieben Gott glauben. Hauptsache, ihr glaubt an uns. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und vortreffliche Auffahrtsstunden und eine genussvolle und erholsame Ruhe. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche unabhängig, kritisch und ja auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.